Ja, heute geht es darum, dass wir Unstimmigkeiten meistern. Und die Ehe ist ja eines der beiden Dinge, die uns aus den Zeiten des Paradieses geblieben sind. Also die Ehe wurde im Paradies gestiftet. Wisst ihr, was das zweite Ding ist, was wir aus dem Paradies mitgenommen haben? Na, das haben wir noch im Paradies gehabt, genau. Na, der Sabbat, also der Sonntag, also der Freitag, den haben wir auch gekriegt im Paradies. Und den haben wir auch mit herübergerettet quasi, mitgekriegt. Gott hat die Ehe im Paradies gestiftet als Geschenk an beide Partner. Er hat Mann und Frau unterschiedlich geschaffen, damit sie sich auf Augenhöhe ergänzen und sich auch an der Unterschiedlichkeit erfreuen. Und wir hier, wir leben jetzt außerhalb des Paradieses, leben mit den Konsequenzen des Sündenfalls und all das, was Gott sich so gut ausgedacht hat, das macht uns heute oft Mühe. Ehe heute ist eine Beziehung zweier unvollkommener Menschen. Und deshalb kann diese Beziehung auch nur unvollkommen sein. Und daher gehören Konflikte zu jeder lebendigen Beziehung. Und jedes Paar sollte Wege finden, muss auch Wege finden, damit die Beziehung funktioniert, wie es mit diesen Unstimmigkeiten, mit diesen Streiten, die aufkommen, die Konflikten, die aufkommen, konstruktiv umgehen kann. Ja, woraus ergeben sich Konflikte? Ergeben sich aus der Uneinigkeit der Partner im Erleben. Ja? So, wenn wir zwei eine bestimmte Sache miteinander erleben, zum Beispiel im Theater sind, dann kann er Fredi das ganz anders erleben wie ich. Genauso kann er eine Situation, in der wir stehen, im Miteinander ganz anders erleben wie ich.
Theater ist ja etwas, was ich meiner Frau zuliebe begonnen habe zu tun, ins Theater gehen. Also die Uli liebt es, sich Opern anzuhören. Das war für mich eine komplett andere Welt. Ich kann mich noch gut erinnern, weil du sagst, von der Unterschiedlichkeit her, ich kann mich noch gut erinnern, die erste Oper, die ich gehört habe, da hat die Uli allerdings auch einen taktischen Fehler gemacht. Es war eine 12-Ton-Oper. Und ich habe mir gedacht, das gibt es gar nicht, dass man sich sowas freiwillig anhört. Aber seitdem weiß ich, dass im großen Saal im Opernhaus in Linz an der Decke 168 Entlüftungsschlitze sind. Ich habe sie einzeln gezählt. Ich habe dann Länge und Breite gezählt und das multipliziert, um eine gewisse Kontrolle zu haben. Ich habe dann ein gleichseitiges Dreieck gebildet, also zwei gleichseitige Dreiecke von dem Karree, und habe die zwei gleichseitigen Dreiecke ausgerechnet und miteinander verglichen. Es waren wirklich 168. Ihr merkt, auf was die Aufmerksamkeit bei dieser Aufführung gelegen ist. Hauptsache die Zeit vergeht. Aber mittlerweile, das hätte ein wunderbarer Konflikt werden können, aber mittlerweile gehe ich sehr gerne ins Theater und höre mir gerne Opern an. Aber am Anfang kann das auch in die Hose gehen, gell? Uneinigkeiten.
Also im Erleben der Dinge. Mhm. Uneinigkeit auch in der Beurteilung der Dinge. Auch da sind wir verschieden. Und manchmal sind wir uns uneinig im anzustrebenden Ziel oder über den gemeinsam einzuschlagenden Weg. Wo soll es hingehen? Nicht nur das Urlaubsziel, gell? Da kann man sich auch manchmal uneinig sein, aber wo soll es im Leben hingehen? Was wollen wir? Auch da kann man sich uneinig sein. Und das eigentliche Problem sind nicht die Konflikte, sondern unsere Unfähigkeit, erstens Konflikte auszuhalten. Ja, mancher denkt, es kann doch nicht sein, dass wir da anderer Meinung sind. Das gibt es doch nicht. Und es gibt da so harmoniebedürftige Menschen, denen jede kleinste Disharmonie ein Gräuel ist. Und manche sind wirklich verängstigt oder bedrückt, weil sie sich vor einer Auseinandersetzung fürchten. Und ich war auch so ein Mensch, der Streit immer gerne vermieden hat, einfach weil ich als Kind bei meinen Großeltern so viel Streit erlebt habe. Also die haben dann nächtelang gestritten und ich habe die ersten 6 Jahre mit meinen Eltern bei meinen Großeltern gewohnt und ich habe das miterlebt. Und irgendwann als kleines Kind muss ich mich entschlossen haben, ich möchte nie so streiten müssen. Und von daher bin ich jedem Konflikt aus dem Weg gegangen. Das war für den Fredi am Anfang das Paradies auf Erden. Gell? Wir haben nie einen Konflikt gehabt. Aber ich habe lernen müssen und dürfen, dass es gesund ist, einen Konflikt gut auszutragen. Und da bin ich immer nur am Weg, aber ich kann es mittlerweile immer besser. Das Problem ist nicht nur die Unfähigkeit, Konflikte auszuhalten, sondern auch Konflikte fair auszutragen. Dass man beim Konflikt nicht verletzend wird. Auch nicht im nonverbalen Bereich. Man kann ja gut lernen, dass man richtige Worte verwendet. Aber wenn ich dann meinem Partner ins Gesicht schaue und sehe, was er wirklich denkt, ja, dann kann das auch verletzend sein. Nicht nur die Worte. Und Problem ist auch unsere Unfähigkeit, Konflikte dann richtig zu verarbeiten, wenn sie im Gange sind oder dann nachher. Und zum Verarbeiten gehört eben Vergebung dazu und auch, es gehört auch dazu, aus jedem Konflikt etwas mitzunehmen, etwas zu lernen. Das kann ganz hilfreich sein. Liebesfähig ist man dann, wenn man konfliktfähig ist. Also lernen Sie auszuhalten, lernen Sie fair auszutragen und sie richtig zu verarbeiten. Konfliktfähigkeit ist ein wichtiger Bestandteil der Liebesfähigkeit, damit die Konflikte dann die Liebe nicht töten. Und da gibt es jetzt verschiedene Arten von Konflikten. Das eine sind Beziehungskonflikte, die sind Ausdruck unguter, manchmal schon eingespielter Beziehungsmuster. Dann gibt es die Personkonflikte, die haben ihre Ursache in der Verschiedenartigkeit der Persönlichkeit. Wenn der eine zum Beispiel ein Abenteurer ist und der andere eher ein Planer ist, dann führt das oft zu Konflikten, weil wenn zum Beispiel der Abenteurer sagt, Bock zusammen, wir fahren auf Urlaub und der Planer sagt, bist wahnsinnig, wir wissen nun nicht, wo wir hinfahren, was es dort zum Essen geben wird, wir wissen nicht, was wir dort machen werden, dann hat das gewisses Konfliktpotenzial. Oder wenn jemand menschenorientiert ist, der andere zurückgezogen, auch da hat es Konfliktpotenzial. Oder der Pünktliche, der Unpünktliche, also da gibt es unendlich viele Spielarten. Und dann gibt es noch die Sachkonflikte, die entstehen aus unterschiedlichen Sichtweisen, aus unterschiedlichen Theorien und Überzeugungen. Das kann im Kleinen sein, was für Auto kaufen wir, oder im Großen können das sein, politische Überzeugungen, geistliche Sichtweisen.
Ja, es gibt verschiedene Arten von Konflikten. Egal welche Art der Konflikt ist, auf jeden Fall eine Herausforderung, oder? Und die Frage ist natürlich, wie gehen wir um mit solchen Konflikten? Auf was kommt es an, damit man aus einem Konflikt nicht unbedingt in einen Streit gerät und sich dann in einer Negativspirale wieder befindet? Oft sind wir in unserer eigenen Sicht und im persönlichen Erleben eines Konflikts so gefangen, dass wir das Gegenüber gar nicht mehr sehen, gar nicht mehr wahrnehmen können. Und dann ist es interessant, egal jetzt welche Art von Konflikt, dann ist nicht mehr der Konflikt so sehr das, was verletzt, sondern es ist die Ich-Bezogenheit, die Lieblosigkeit, mit der ich in diesem Konflikt agiere und mit dem anderen umgehe. Das hat damit zu tun, dass wir grundsätzlich, wenn wir ehrlich in unser Herz reinschauen, merken oder wissen, wir sind alle miteinander Egoisten, oder? Ihr kennt ja die Abkürzung für Ehe. Ehe ist ja eigentlich ein Abkürzungswort, gell? Egoist heiratet Egoisten. Es gibt noch andere Abkürzungen, du hast schon recht. Auf die kommen wir mal zu sprechen. Zum Konflikt kommt es dann, wenn mein Ego, mein Selbst mir signalisiert, ich komme zu kurz. Ich gerate unter die Räder. Und dieser Egoismus, diese Lieblosigkeit führen dann eben zu unfairen Umgangsweisen miteinander und daraus entsteht Streit. Wir agieren im Konflikt sehr oft mit verletzenden Waffen. Und daraus ergeben sich dann die schönsten Streitigkeiten. Trotzdem muss man sagen, ein Konflikt ist nicht unbedingt nur etwas Schlechtes, sondern Konflikte unterschiedliche Herangehensweisen, wie wir es eben gesagt haben, egal ob in der Beziehung, in der Person oder in der Sachlichkeit. Konflikte haben immer auch ein großes Potenzial, uns besser kennenzulernen, uns näher zu kommen. In irgendeinem Buch, ich weiß nicht mehr in welchem, habe ich einmal gelesen, Konflikte sind Möglichkeiten in Arbeitskleidung. Das ist ein gutes Bild, ich sehe dann immer einen gewissen Menschen in einem Arbeitsanzug vor mir stehen. Mich selber nämlich. Jeder Konflikt, den wir verarbeitet haben, birgt eben die Chance in sich, dass wir uns als Person, als Persönlichkeit weiterentwickeln können. Es bietet auch die Chance in sich, dass unsere Eheperson sich weiterentwickeln kann. Das muss ich jetzt erklären. Wenn zwei zusammenkommen, also ein Ich sich mit einem Du zusammentut, dann könnte man das jetzt mengenlehremäßig aufdröseln, gell? Da gibt es eine Schnittmenge, oder? Seht ihr das? Wenn wir zusammenkommen, wir kommen ja nicht immer ganz deckungsgleich zusammen. Gell? Gewisse Teile unserer Person, unserer Persönlichkeit behalten wir ja auch für uns. Ist auch gut so. Aber wir haben einen deckungsgleichen Bereich. Und da gibt es einen Dr. Manfred Engerli, und der hat gesagt, wenn zwei zusammenkommen, dann entwickelt sich aus diesem Deckungsbereich entwickelt sich eine dritte Person, und er nennt es die Eheperson. Und am Anfang einer Beziehung ist dieses Wir, diese Eheperson, ist es nur ein kleines Baby, im Bild gesprochen. Das kennen Sie nicht aus in der Welt, in die es da reingeboren wurde. Kennen Sie nicht aus in der Welt von der Ulle und vom Freddy. Man muss erst langsam lernen. Und da hinein dieser Gedanke, Konflikte sind jetzt Möglichkeiten zu entdecken, wo ich überall lernen muss. Wo ich überall lernen darf. Und so kommt dieser Dr. Manfred Engerli zu einer Gleichung. Er sagt, 1 plus 1 ist 3. Wenn zwei zusammenkommen, hat man automatisch diese dritte Person. Wir haben beim Manfred so ein Eheseminar mal besucht, selber als Teilnehmer. Und uns hat das Bild sehr gut gefallen, dass sich da ja eigenes Leben in jeder Partnerschaft entwickelt. Gell? Hat auch damit zu tun, gefällt mir deshalb auch so gut, weil es auch ein biblisches Konzept abbildet. Im ersten Buch Mose lesen wir ja auch, dass die zwei zusammenkommen und ein Fleisch werden. Ja, dass da was Eigenständiges zwischen diesen beiden Menschen entsteht. Sie werden eins mit Leib und Seele, wäre eine gute Übersetzung. Aber es heißt eben dann nicht, eins und eins ist eins. Das heißt, wir zwei lösen uns vollkommen auf, sondern eins und eins ist drei. Es entsteht eine eigene Person. Wie Streit- und Konfliktlösungen dann ablaufen, hängt davon ab, wie jeder gelernt hat, wie diese Eheperson gelernt hat, mit Konflikten umzugehen. Und da spielt auch mein Konfliktstil eine ganz große Rolle. Die Art und Weise, wie ich gelernt habe, das haben wir heute schon gehabt. Die Eva hat uns erzählt, dass ihr da im Gespräch draufgekommen seid, dass wir ja alle mit einer Vergangenheit, mit Prägungen in die Ehe reinkommen. Und auch die Art und Weise, wie ich gelernt habe, wie in meiner Familie mit Konflikten umgegangen ist, das spielt ganz eine entscheidende Rolle. Und da gibt es verschiedene Konflikttypen. Und die wollen wir euch jetzt so ein bisschen vorstellen, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wahrscheinlich ist jeder von euch so ein bisschen ein Mischtyp. Aber nur damit wir mal ein bisschen ja, systematisch drüber nachdenken gemeinsam. Da gibt es mal den ersten. Kennt ihr den? Den Schweiger? Wenn es zu einem Konflikt, zu einem Streit kommt, der Schweiger, der redet nicht. Wenn es irgendwas auszudiskutieren gäbe, zieht er sich zurück. Es hat verschiedene Gründe. Vielleicht hat der Schweiger nie gelernt, Konflikte wirklich offen auszutragen. Vielleicht war es so wie im Fall der Uli, dass er so viel Streit in der Familie erlebt hat, dass ich gedacht habe, sicher nicht. Es hat auch was, das nennt man so einen Verdrängungseffekt. Der Klassiker, Verdrängung. Da bin ich lieber ruhig. Bevor ich mich in einen Streit einlasse, bin ich lieber ruhig. Oder Schweiger ist manchmal auch so der Typ, ja, das sind eher so ein bisschen die Phlegmatiker, so bin ich halt. Hast mich heiraten, musst mich nehmen, wie ich bin. Es gibt allerdings auch die Persönlichkeiten, die mit Schweigen bestrafen wollen. Mir passt was nicht, deshalb entziehe ich mich dir. Also wenn du eher zu den Schweigsamen im Streit gehörst, musst du mal überlegen, wo kommt das her. Das ist der erste Weg, dass man vielleicht ein bisschen anders umgeht.
Dann gibt es den zweiten, das Gegenteil, nämlich der Explosive, der unbeherrscht ist und der dann rausbrüllt, rauskommt mit allem, was ihm da am Herzen liegt. Und mit seiner Unbeherrschtheit sagt er meistens mehr, als gut wäre. Und nach dem Ausbruch muss man dann meistens nur mehr Scherben aufheben, als ohnehin schon vorhanden waren. Und nachher muss man es mühsam zusammensetzen.
Der nächste Typ, den wir euch vorstellen wollen, ist der Märtyrer. Der Märtyrer ist der, der auch eher still vor sich hinschweigt und leidet. Und das siehst du mal im Gesicht an, wie er leidet. Und die Botschaft ist, schau mich an, wie ich leide, weil du so böse bist. Das ist der Märtyrer, die Mitleidstour. Er signalisiert damit deutlich, schau dir das an, was du angerichtet hast. Alles nur wegen dir.
Und dann der vierte ist der Coole. Den scheinbar nichts berührt, den kann nichts aus der Ruhe bringen. Der schönste Konflikt lässt ihn völlig kalt, zumindest nach außen hin, innerlich brodelt schon. Aber mit dieser Gleichgültigkeit verletzt er den anderen zutiefst, gell? Weil Gleichgültigkeit ist immer ein Zeichen, du bist mir wurscht. Ja. Oder er bringt ihn zur Weißglut, weil wenn er so ein Cooler auf einen Explosiven trifft, das ist eine gescheite Mischung. Also da kann es dann schon zur Sache gehen. Ja, und wir wollen euch einladen dazu, dass ihr euch jetzt die vier Typen anschaut und mal überlegt, zu welchem Typ gehöre denn ich? Und dann überlegt er, und zu welchem Typ gehörst du? Und, also mein Partner. Und dass ihr dann darüber redet, so 3-4 Minuten. Euch einmal austauscht. Minuten. Ja, 5 Minuten, genau.
Kommt ein bisschen ins Gespräch, dreht sich zusammen.
Wie gesagt, man kann ein Mischtyp sein. Gell? Genau. Man kann ein schweigsamer Märtyrer sein. Wir stecken als Paar mitten in einer Uneinigkeit, in einer Diskussion, geraten in Streit. Wie kann man das wieder ins Lot bringen und den Konflikt bereinigen? Wir fangen einmal an mit den Beziehungskonflikten. Und das sind ja die, in denen wir ständig stecken, am allermeisten stecken, wo so diese Beziehungsmuster drinnen sind, wo wir uns als Persönlichkeit aneinander reiben. Und von daher sind das auch die wichtigsten. Wenn man in so einem Konflikt steckt, in einer Diskussion, in einer Uneinigkeit, dann kriegt man es manchmal gleich hin, dass der Friede bald wieder hergestellt ist. Das ist natürlich der Idealfall, ja, dass man dann gleich zu einer Lösung kommt. Aber wenn nicht, und wenn der Streit dann hitzig wird oder ausartet oder einer sehr verletzt ist, dann ist es wichtig, dass man sich ein Timeout nimmt. Und dass einer sagt, stopp, stopp, stopp. Lassen wir es mal gehen, schauen wir mal, dass jeder das für sich einmal innerlich bewegt. Jeder bearbeitet den Konflikt dann einmal für sich. Wird man wahrscheinlich in ein anderes Zimmer gehen, muss man aber nicht. Gell? Und das heißt, es fängt dann die einseitige Bearbeitung an. Das ist auch ein Konzept aus der finalen Eheseelsorge von Manfred Engeli und man nennt es, jeder verdaut einmal das, was jetzt gerade war. Und da ist der erste Schritt, wahrnehmen, was sich in mir abspielt. Dass ich mal zur Ruhe komme und sage, ja, was ist da in mir jetzt eigentlich los? Welche Gefühle habe ich gerade? Bin ich wütend, traurig, bin ich schockiert über die Art und Weise, wie wir gerade diesen Konflikt austragen oder wie sich mein Partner in dieser Auseinandersetzung verhält? Und dann schaue ich mich hinein, warum bin ich jetzt eigentlich so verletzt? Was trifft mich da jetzt zu? Manchmal kommt man drauf, dass das Verletzungen aus der Kindheit sind, wo man genau diesen Punkt getroffen hat und dann reagiert man explosiv. Aber dass man sich einmal selber sich fragt, was spielt sich denn da gerade ab in mir? Der zweite Punkt ist, wir als Christen, wir haben es echt gut, wir können unser Herz dann vor Gott ausschütten. Und das heißt, ich kann Gott alles sagen, wie es mir gerade ums Herz ist. Ich kann ihm sagen, schau dir das einmal an, wie sich der Kerl gerade benommen hat. Jetzt schau dir einmal an, wie es mir geht. Ist das nicht arg? Er hört mich an, er ist da, er ist geduldig. Gott klagt nicht an. Und ich kann ihm alles hinlegen und wenn dann alles am Tisch liegt, innerlich, vor mir und vor Gott, dann kann ich aussortieren. Dann kann ich aussortieren, welche Gefühle in mir sind gerade zerstörerisch. Was tut mir selber nicht gut? Was ist auch für diesen Streit, für diese Partnerschaft jetzt gerade zerstörerisch? Welche Gefühle und Reaktionen tragen ganz sicher nicht dazu bei, dass der Konflikt gelöst wird und dass unsere Partnerschaft keinen Schaden leidet? Das wäre zum Beispiel Selbstmitleid. Ich bin so arm. Bei mir geht es dann so schlecht. Ja? Also dieses Gefühl gleich mal aussortieren. Oder das zu eurem Harm oder das soll ihm passieren, weil er so arg war.
Ihr merkt es, die Uli redet gleich nur in der männlichen Form, gell?
Ja, das ist jetzt das von mir. Das kann man nicht allgemein halten, gell? Oder man ist dem anderen was neidig. Das kann genauso sein. Wenn ich das aussortiert habe, also diese Gefühle, Selbstmitleid, Rache, was auch immer da bei mir drinnen ist, Eifersucht, wenn ich das aussortiert habe, dann kann ich alles andere, was dann nur übrig geblieben ist, anklagen. Ja? Ich kann sagen, das tut mir wirklich weh. Und das hat mich aufgewühlt. Und Gott schaut er das an. Und dann sind wir gefordert, das, was ich gerade angeklagt habe, dem anderen vorwirf, innerlich in mir zu vergeben. Von meiner Seite her. In mir zu vergeben. Ganz bewusst. Und damit bereinige ich die Beziehung von meiner Seite her. Ja? Also damit habe ich dann die Beziehung von meiner Seite her klar gemacht. Und Vergebung ist so ein wichtiger Punkt. Weil Vergebung ist ein Auftrag, den wir haben. Ja? Dem anderen vergeben. Aber es ist auch eine Verheißung und ein Angebot, das wir haben. Wir dürfen auch Vergebung empfangen. Wir sind alle unvollkommene Menschen und auf Vergebung angewiesen. Jeder einzelne von uns. Vergebung ist auch notwendig, und das steckt ja im Wort schon drinnen. Es wendet die Not. Es wendet die Not im Konflikt, in der Situation, in der wir gerade stehen. Vergebung ist wie eine Münze, die zwei Seiten hat und die zwei kehren unter ein paar zusammen, sonst ist die Münze keine Münze. Vergebung empfangen und erteilen und Vergebung empfangen und Vergebung erteilen ist jeweils eine Seite dieser Münze. Und die gehören für Gott unabdingbar zusammen. Und um die Beziehung zu bereinigen, gehört eben beides dazu. Wir beginnen damit, dem anderen zu vergeben. Und wenn ich dem anderen vergeben habe, dann kann ich damit beginnen, meine eigene Schuld zu erkennen, weil ich habe ganz sicher auch was beigetragen in diesem Konflikt. Erkennen der eigenen Schuld beginnt mit Anklagen gegen den anderen. Wenn ich das anklage, was dann überbleibt, ist dann mein Anteil. Und das muss ausgesprochen werden und die Vergebung erlangt werden. Das, was mein Anteil ist, kann ich dann vor Gott hingeben und Gott kann mir das dann vergeben. Gott verlangt es, weil er uns liebt. Weil er weiß, es ist zerstörerisch, wenn wir nicht vergeben. Vergeben im Griechischen, das Wort heißt loslassen. Es bedeutet, dass ich den anderen aus seiner Schuld entlasse und damit auch auf Rache verzichte. Vergeben heißt, dass der andere mir nichts mehr schuldig ist. Auch keine Einsicht, keine Entschuldigung, nichts. Das ist hart, gell? Aber es heißt vergeben. Aber wenn du sie nicht entschuldigst, vergeben. Vergeben hat auch nichts mit Vergessen zu tun. Manche Verletzung, manches Unrecht, das kann man einfach nicht vergessen, das haftet. Aber man kann sich dafür entscheiden, das Erlittene nicht immer wieder hervorzuholen. Und dann wird die Erinnerung daran immer mehr verblassen, wenn man es dort lässt, was hingehört. Vergeben heißt auch nicht, das Gefühl zu verdrängen, das durch die Verletzung entstanden ist. Aber man kann sich dafür entscheiden, sich nicht davon gefangen nehmen zu lassen. Dann wird es auch immer leichter werden.
Also ihr merkt schon bei all den Ausführungen von der Uli, vergeben ist jetzt einmal grundsätzlich was mit mir selber zu tun hat. Wir sind noch immer in der
einseitigen
Verdauungsphase. Das mache ich mit mir aus, vergeben. Und das fällt manchem sehr schwer. Oftmals höre ich Sätze wie, ja, ich kann nur vergeben, wenn, Punkt, Punkt, der andere, Punkt, Punkt. Aber wenn man das göttliche Prinzip anschaut, dann geht es nicht darum, vergeben, wie die Uli gesagt hat, da bleibe ich ganz bei mir. Und auch wenn es schwerfällt, vergeben hat einmal grundsätzlich nichts mit dem anderen zu tun. Ich will ihm vergeben. Ich erzähle euch ein drastisches Beispiel, aber ich hoffe, es hilft vielleicht dem einen oder anderen. Ich bin bei vielen, vielen Gesprächen, ich bin ja auch für die Männerfreizeit bei uns da im Haus zuständig und wir Männer, wir tauschen auch öfter mal aus, stellt sich vor, wir reden miteinander. Und ich habe immer wieder mal entdeckt, wenn es so um Kindheitserlebnisse geht oder wenn es darum gegangen ist, auch über meinen Vater zu erzählen, dass irgendwie so eine Bitterkeit in mir drinnen war. Und ich habe nicht gewusst wirklich, woher das kommt. Aber irgendwie habe ich gemerkt, ich kann da nicht wirklich frei darüber erzählen, wie mein Vater war. Und in einem längeren Gespräch dann mit einem Bekannten bin ich draufgekommen, dass es eine gewisse Situation in meinem Leben gegeben hat, die habe ich bis zu dem Moment meinem Vater nachgetragen. Obwohl in der Zeit, wo mir das bewusst worden ist, mein Vater schon lang gestorben ist. Gestorben gewesen ist. Und ich habe dann ja, entdecken dürfen, dass ich meinem Vater vergeben muss. Was hat mein Vater dazu beitragen können? Genau nichts. Keine Chance gehabt. Aber ich habe aufhören müssen, das ihm vorzuhalten. Das ist ganz alleine meine Seite. Ein toter Mensch kann da nichts dazu beitragen. Gell? Und wir wollen euch Mut machen, das wirklich ja, in Anspruch zu nehmen. Gott hat das wunderbar eingerichtet. Gott liebt nämlich Opfer und Täter. Und er wird dir die Kraft, die Weisheit geben, wenn da was dran ist, zu vergeben, das dann auch wirklich zu tun. Und Gott verlangt dann nichts, was er nicht uns auch dann wirklich schenkt. Und wir dürfen da eintreten in diese unendliche Vergebungsbereitschaft auch von Jesus Christus. Er ist treu, dass wenn wir ihm unsere Übertretungen bekennen, ist er treu und vergibt. So sagt es die Bibel im 1. Johannes, im 1. Kapitel, im 1. Johannesbrief, im 1. Kapitel. Sagt uns Gott zu. Es ist ein Willensakt. Ist keine Sache des Gefühls. Übrigens, guter biblischer Rat, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen. Das ist also Epheser 4, 26.
Habt ihr gerade gelesen, gell?
Das habt ihr eh gerade gelesen. Das heißt, man soll sich auch mit diesem Vergeben nicht zu lang Zeit lassen. Wir sagen immer dann dazu, aus unserer Erfahrung, wir sind ja doch jetzt schon eine Zeitl verheiratet, das wisst ihr, es gelingt uns nicht immer. Manchmal verdau ich einfach ein bisschen länger. Wenn die Kost besonders schwer war, dann dauert der Verdauungsvorgang manchmal länger. Und wir haben, ja, wir sind dazu übergegangen, uns dann zumindest, wenn es irgendwie geht, nonverbal zu signalisieren, hey, ich bin eh noch da und du bist trotzdem nur meine Frau, du bist trotzdem nur mein Mann, aber wir schaffen es dann nicht, bevor der Abend reinbricht. Manchmal streiten wir auch so spät, dass wir so müde sind, dass das immer nur schlimmer wird. Es ist besser, man schläft einmal drüber. Ich will aber damit den biblischen Rat nicht untergraben. Grundsätzlich sehe ich da sehr viel Weisheit drinnen. möglichst schnell in diesen Vergebungszyklus reinzukommen. Und das Zweite, was uns auch die Bibel mitgibt, sei nicht nachtragend. Seid untereinander aber freundlich und herzlich, vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus Jesus. Keiner von uns ist perfekt. Es gibt immer irgendwas, was ich falsch mache. Auch nach 35 Jahren Ehe schaffe ich es immer noch, die Fettnäpfchen, die ich eh schon kenne, fleißig auszunutzen. Aber es macht überhaupt keinen Sinn, das jemandem zu lange nachzutragen. Wer tragt denn am meisten beim Nachtragen?
Der, der nachtragt.
Ganz genau. Ich gehe ja ganz unheimlich gern mein Leben gern in den Bergen wandern. Und ab und zu, wenn ich lange Touren habe, dann habe ich so schwere Rucksäcke. Und immer, wenn ich über Nachtragen nachdenke, dann fällt mir mein schwerer Rucksack ein. Und wie gut das ist, wenn man dann eine Pause macht und man tut das Ding aber. Und dann gibt es ja nur diese seltsame Geschichte, dass man jemand was nachtragt und der weiß gar nichts davon. Weil ich habe ihm es ja nicht gesagt. Und der freut sich des Lebens, ist lustig, hupft umeinander und ich schlepp. Das heißt, vergeben ist auch ganz bewusst etwas, das hat was mit Seelenhygiene zu tun. Lasten ablegen. Unbedingt wichtig. Wenn wir sagen, in dem Vergebungszyklus, es war mein Fehler, wenn wir sagen, hey, bitte vergib mir da, oder ich vergebe dir, ich habe genauso was damit zu tun, dann liegt da Wahrheit drinnen.
Bist du woanders?
Ja, habe ich mich vertan? Mhm. Ah ja, genau.
Da unten drunter.
Mhm. Ja. Das habe ich mich selber drüber nachgebracht, vor lauter Geschichte erzählen. Gell? Genau. Danke, Schatz. Das war mein Fehler. Das haben wir uns extra vorgenommen, dass das so passiert. Nein. Ja, es ist nicht immer leicht, den ersten Schritt zu machen, zu vergeben. Aber es ist ja trotzdem etwas, was uns auch schon von Gott ans Herz gelegt worden ist. Nicht umsonst haben wir bei dem Gebet, das uns Christus selber gelehrt hat, dieses Vater unser, haben wir das drinnen. Dieses, ja, Schuld zu vergeben, wo wir Gott bitten, vergib mir meine Schuld, so wie ich den anderen vergebe. Und ich vergebe auch dem anderen. Denn habe ich es bei Gott abgegeben, dann ist es weg. Und es kann Frieden einziehen in mein Herz. Oder das Herz zumindest beruhigen, bis ich dann mit meinem Partner ausgesprochen und angesprochen habe. Und nur dann gelingt es auch, ungute Verhaltensweisen und Haltungen abzulegen. Wenn ich das als Muster bei mir erkannt habe, darf ich sie mit Hilfe von Gott und Jesus Christus ablegen. Ich darf mir neue Verhaltensweisen einüben. Oder denkt an die Eheperson, ich darf daran wachsen, die Eheperson darf wachsen. Und ich darf dann als nächsten Schritt mich mit dem, was geschehen ist, mit den Konsequenzen daraus, versöhnen. Dieser Vergebenszyklus macht mich bereit, dann in das Nächste einzutreten, was wir uns ja so sehr wünschen, dass wir nicht nur vergeben, das ist eine einseitige Geschichte. Vergeben muss ich selber. Versöhnen ist etwas, da haben wir beide was zu tun. Und das wäre dann der nächste Schritt.
Zuerst einmal vorm Versöhnen das gemeinsame Gespräch. Also wenn jeder das in sich, für sich bearbeitet hat, wenn bei jedem dieser Prozess abgelaufen ist, dann kann man wieder zusammenkommen und dann drüber reden. Und es ist ganz notwendig, das zu suchen, weil man muss das ja dann auch miteinander bearbeiten. In jeder Beziehung gibt es ja einen, der sich leichter tut, auf den anderen zuzugehen und einzulenken. Und der sollte es dann auch machen. Der bricht dann viel früher das Eis, als der andere es tun würde. Und der ist auch aufgefordert, es zu tun. Und soll sich dann nicht denken, ja, jetzt ist einmal der andere dran, jetzt warte ich aber.
Das kann mitunter sehr lang dauern.
Genau.
Und der andere die Gabe nicht hat, den ersten Schritt zu setzen.
Dass er hingeht und sagt, so, und jetzt reden wir drüber. Und dann soll jeder schildern dürfen, wie er die Situation persönlich erlebt hat und was in seiner persönlichen Verarbeitung des Konflikts in ihm vorgegangen ist. Und da ist es nur notwendig, den anderen wirklich zuzuhören. Ja, nicht zu unterbrechen, sondern wirklich zu hören, was sagt er denn? Ihm seine Gefühle zuzustehen, zuzugestehen, ja, genau. Auch seine Sicht der Dinge. Er wird es anders erlebt haben wie ich, aber ihm zuzuhören, was ist denn da in ihm vorgegangen? Es auch nicht relativieren und sagen, hey, pff, wieso? Das kann man doch gar nicht so sehen. Oder wieso hast du das Gefühl, das ist ja komisch. Oder wegzuwischen. Er hat es so erlebt und das kann ich nicht ändern. Ich kann ihm auch nicht meine Wahrnehmung aufzwingen. Er muss das so sehen, wie ich das sehe. Nein, es ist ein subjektives Erleben. Ich kann die Gefühle des anderen nicht korrigieren, nur weil sie meiner Meinung nach nicht angebracht sind. Und wenn wir es geschafft haben, alles auf den Tisch zu legen, dann ist es dran, um Entschuldigung zu bitten. Und das ist ganz interessant. Wie viele von euch kennen denn die 5 Sprachen der Liebe? Habt ihr das schon? Kennen eh die meisten. Und es gibt nicht nur 5 Sprachen der Liebe. Gary Chapman hat herausgefunden, dass es auch 5 Aspekte der Sühne gibt. Also 5 Sprachen, mit denen wir um Verzeihung bitten können. Und da hat jede Gewicht, es ist jedes eine Entschuldigung quasi, es ist jedes ein um Vergebung bitten, aber es ist jedes Mal eine andere Form. Und manche brauchen halt eine gewisse Form, damit sie das auch wirklich annehmen können. Für den Einzelnen spricht eine davon eine deutlichere Sprache als alle anderen. Und es ist auch ein Schlüssel zu einer guten Beziehung, dass diese individuelle Sprache des Verzeihens kennengelernt wird und dass man die dann auch im Streitfall anwendet, dass man bereit ist, sie anzuwenden, dass man erforscht, ja, was braucht mein Partner und ihm das dann auch gebe, auch wenn es vielleicht nicht meine Sprache des Verzeihens ist, aber es dem anderen dann gegenüber so auszudrücken. Denn wenn man sich dieser Sprache dann nicht bedient, dann ist sich der andere nicht sicher, ob es ernst gemeint ist. Und ich stelle mir euch jetzt vor, die 5 Sprachen, ihr kriegt da auch einen Zettel drüber. Die erste Sprache des Verzeihens wäre das Eingeständnis, es tut mir leid. Das ist das Eingeständnis, am eigenen Fehler zu leiden. Wenn man es wörtlich nimmt, sagt man, diese Sache tut mir auch leid an. Und das ist eine emotionale Aussage. Es ist das Eingeständnis, Schuld auf sich geladen zu haben und darunter zu leiden. Dass man Schuld und Scham darüber empfindet, dass man über das eigene Fehlverhalten. Der andere fühlt ja Schmerz und es bringt ihm Erleichterung, wenn wir ihm eingestehen, wir leiden jetzt mit ihm mit. Es ist Mitleid. Und das ist es, das, was manche hören wollen. Wichtig ist auch die passende Körpersprache dazu. In die Augen schauen, umarmen, küssen, nicht so im Vorbeigehen sagen, tut mir leid. Es hilft dem anderen auch leichter zu verzeihen, wenn man die Schuld konkret benennt. Es tut mir leid, weil ich irgendeine Hausnummer gerade laut geworden bin oder weil ich so reagiert habe. Und dabei auch das berühmte Aber vermeiden. Es tut mir leid, aber du führst jetzt auch nicht gerade toll auf, oder? Damit wird die Entschuldigung zum Angriff. Und es ist nicht geeignet, um Vergebung und Versöhnung zu fördern.
Ja, die nächste Sprache wäre Verantwortung übernehmen, dem anderen gegenüber. Und ja, zuzugeben, es war mein Fehler, ich habe einen Fehler gemacht. Und es fällt uns nicht unbedingt leicht, fällt vielen schwer, hat was mit dem Selbstwertgefühl jedes Einzelnen zu tun, weil tief in unserem Herzen sitzt so diese Wahrheit drinnen, wenn ich einen Fehler eingestehe, dann zeige ich Schwachheit. Aber genau das Gegenteil ist der Fall. Wenn ich zu meinen Verfehlungen, zu meinem Fehler stehen kann, dann zeugt es von Stärke. Ich kann dazu stehen. Ich bin ein reifer Erwachsener. Ich übernehme Verantwortung für das, was ich im Leben verbocke. Und wie gesagt, das andere wäre, dass man jemand anderen die Schuld zuschiebt. Den Umständen, der Zeit, in der wir leben, irgendeinem anderen Menschen. Aber wenn man sagt, es war mein Fehler, dann gehen wir Schwächen zu und stellen uns in Verantwortung. Und ein ganzer, ja, weiser Ausspruch meiner Meinung nach ist, wir machen alle Fehler und die haben alle Konsequenzen, ist keine Frage. Aber die wirklich schlimmen Konsequenzen, das sind die, der Fehler, die wir nicht zugeben. Da ist wirklich Feuer am Dach. Wir alle machen Fehler, aber die einzigen, die wirklich Schaden anrichten, sind jene, die wir nicht eingestehen wollen, so hat es dann dieser Mensch im Originalton gesagt. Und für viele wird dieses Angebot der Entschuldigung erst akzeptabel, wenn sich der andere in diese Verantwortung reinstellt. Und da kann man dann sagen, ich weiß, dass ich einen Fehler gemacht habe. Das wäre so eine Formulierung. Ich könnte versuchen, mich herauszureden, aber da gibt es nichts zu beschönigen. Und es ist für den anderen gut. Und dann tritt der Beruhigung ein, wenn das die Sprache der Versöhnung ist, Schuld einzugestehen.
Dann die dritte Sprache ist die Wiedergutmachung. Wie kann ich das wiedergutmachen? Es liegt im Menschen das Bedürfnis, bei Fehlverhalten einen Schadensausgleich herzustellen. Der Schuldige, der soll im eigentlichen Sinne des Wortes ja bezahlen. Und das geht in der Rechtsprechung, aber wir so als Partner oder im Familienkreis? Wenn wir durch einen nahestehenden Menschen verletzt und gekränkt werden, dann besteht das Bedürfnis, uns zu vergewissern, dass uns der Täter, ja, es ist immer ein schlimmes Wort, aber dass uns der Täter immer noch liebt. Und manche treibt dann die Frage um, ja, wie kann er oder sie mich lieben und mir trotzdem sowas antun? Und da reicht dann ein schlichtes Tut mir leid für manche Menschen nicht aus. Die brauchen das dann, dass an das Schuldbekenntnis auch etwas angehängt wird, das deutlich macht, was kann ich tun, damit du mir glaubst, dass ich dich immer noch liebe. Und das ist dann gut, wenn ich weiß, welche Liebessprache mein Partner spricht, weil da kann ich ihm dann meine Liebe signalisieren und kann sie vielleicht auch in die Entschuldigung einbauen. Jetzt ganz kurz über die fünf Sprachen der Liebe da mit anhängen. Die erste Sprache der Liebe, wer war es? Jetzt haben wir schon so viel gelesen. Bitte?
Es gibt keine Reihung in dem Sinne.
Ja, aber eine, sagt es mal eine. Geschenke, ja. Also wenn dein Partner die Liebessprache der Geschenke spricht, dann ein Geschenk bringen, eine Rose oder in meinem Fall kann man immer eine Torte mitnehmen, wenn ich die Liebe sehe. Oder eine Karte, was auch immer, aber ein sichtbar gewordener Beweis. Solche Menschen, die brauchen das, dass sie es angreifen können, dass es sichtbar ist. Ja. Nächste Sprache.
Zeit miteinander verbringen,
ja. Da bei den Menschen sich Zeit nehmen zum ausführlichen Entschuldigen. Also nicht nur so ganz kurz, sondern sie wirklich hinsetzen und mit einem das bereinigen und Zeit nehmen. Das signalisiert, ich habe die immer nur gern.
Die Uli und ich haben einmal einen ganz tollen Konflikt gehabt, der immer wieder einmal auftritt. Wir waren gemeinsam in Kroatien auf einem Kurzurlaub mit unseren Mountainbikes. Und ich bereite dann immer Touren vor, tue da recherchieren im Internet, kann man sich alles Mögliche raussuchen, wenn man sich in einer Gegend nicht auskennt, und bereite immer Touren vor, wo ich weiß, das ist für meinen Schatzl okay. Weil ich weiß, gewisse Dinge mag sie nicht. Steil runter auf einem kleinen Bergpfad, links und rechts, steil runter, das mag sie gar nicht. Große Steine am Weg mag sie auch nicht. Und. Und ich versuche das wirklich. Und wir sind da gefahren, war am Anfang wunderschön. Und auf einmal wird der Weg immer schmäler und auf einmal ist das so ein kleines Pfadal links und rechts, so stachelmackige Gewächse, die so Hartlaubgewächse, die überall kratzen. Und ich habe schon gemerkt, bei meiner Frau geht die Stimmung in den Keller runter. Und sie hat nichts gesagt, aber auf der Stirn ist gestanden, schon wieder. Und ich war mir wirklich keiner Schuld bewusst, weil im Internet war diese Runde beschrieben als durchgängiger Karrenweg, so heißt es in der Fachsprache, als durchgängiger Forstweg. Und ich habe gemerkt, wie meine Frau immer mehr bittet und immer mehr bittet und immer mehr bittet. Und ich habe dann gesagt, Schatzl, aber ich habe nachgeschaut, das war nicht so beschrieben, tut mir leid. Und ich habe nachgeschaut, ist eh nicht mehr weit. Und dann habe ich gemerkt, das, jetzt muss, nein. Und dann habe ich mein Smartphone rausgenommen und gesagt, jetzt schauen wir sich das miteinander an. Schau, so ist das beschrieben, so ist der Text dazu. Ich habe keine Schuld. Das ist jetzt nicht eine Schuld abschieben, sondern nur Tatsachen. Nicht Beweis, aber halt einfach, das war meine Basis. Ich habe Zeit investiert, damit die Uli nachvollziehen kann.
Dann haben wir uns versöhnt.
Oder?
Ja, ja.
Der Weg war noch immer steil.
Ich bin dann grummelt durch ein ganz enges... Wir haben nämlich dann runter müssen, wir haben nicht mehr zurück können oder nicht mehr zurück wollen. Gell? Und habe dann wirklich da über den Berg runter müssen. Ich weiß nicht, rechts und links überall diese dornigen Büsche, Schlangen. Genau. Aber ich habe es gemacht.
Und ich habe das so super gefunden, dass man dann nicht mehr vorgehalten worden ist. Genauso wenig wie ich meiner Frau gesagt habe, jetzt tu dir nicht, tu dir was an, das ist ein Weg wie jeder andere und ihr gesagt hätte, dass ich da in einer Minute runterfahren könnte, wo sie eine Stunde braucht. Das ist kontraproduktiv. Wir Männer waren zwar dafür bereit, gell, weil das baut ja mein Ego auf, ich zeige, was für ein toller Kerl das ich bin. Ich habe darauf verzichtet, ich habe auch eine Stunde geschoben. Tut ja nicht weh. War ein schöner Blick aufs Meer.
Das schon.
Oder? Ich habe, glaube ich, mehr genossen wie du.
So, dann haben wir noch eine Sprache der Liebe, und zwar die der Hilfsbereitschaft. Da kann man dann die Entschuldigung mit einer Gefälligkeit verknüpfen. Man kann sagen, okay Schatz, ich entschuldige mich und ich übernehme morgen die Küche. Wäre eine Möglichkeit. Und die letzte Sprache, dann noch eine Sprache der Liebe, Lob und Anerkennung. Dass derjenige das gerne hören würde, was er für eine tolle Person ist. Da kann man sagen, entschuldige bitte, dass ich das getan habe. Du bist so eine liebenswerte Person. Und es tut mir weh, dass ich dir das angetan habe. Kannst mir verzeihen. Oder die fünfte Sprache ist die der Zärtlichkeit, das dann mit einer Berührung verbinden.
Gut überlegen.
Mit einer liebevollen, gell? Gibt es etwas, das ich tun könnte, damit es wieder gut wird, heißt es bei dieser Sprache der Wiedergutmachung. Was könnte ich dir Gutes tun?
Das nächste ist dann der Sinneswandel, den auch wirklich anzusprechen. Also dieser typische Satz, Schatz, es wird nicht wieder vorkommen. In unserem Fall, darum habe ich das Beispiel vorher schon gebracht, habe ich gesagt, ich werde mich bemühen, dass das nicht wieder vorkommt. Ganz ausschließen kann es nicht. Das darf auch der Partner dann wertschätzen. Aber grundsätzlich zu sagen, das war falsch, das habe ich jetzt erkannt und ich werde schauen, dass ich das nicht wieder tue. Menschen, die diese Sprache sprechen, wollen hören, dass ich die Absicht habe, das zu ändern. Die haben nämlich die Angst, ja, jetzt sagt man, ja, das tut mir leid, sagt er, jetzt tut mir leid, aber nächste Woche ist genau dasselbe in grün. Also wenn wir da und dort einmal seelsorgerliche Gespräche haben, das ist Dauerbrenner, diese Angst vom Partner. Ja, jetzt sagt er, es tut ihm leid, aber nächste Woche oder morgen und so weiter. Und natürlich ist es wichtig, dass man solche Vorsätze dann auch in die Tat umsetzt. Dass der andere wirklich merkt, Moment einmal, es ist mir ernst. Das hat jetzt nichts mit Wertgerechtigkeit zu tun, sondern manchen Vorsätzen muss man einfach Taten folgen lassen, sonst wird es nicht passieren. Und es könnte dann mit so einem Satz irgendwie abgeschlossen werden, ich weiß, dass ich dich mit meinem Verhalten sehr verletzt habe, ich will es nicht mehr tun. Und dann, sehr positiv, hast du irgendwelche Vorschläge, was mir helfen würde, dass das nicht mehr vorkommt? Wie könnte man das gemeinsam angehen?
Und die fünfte Sprache ist dann Vergebung. Willst du mir vergeben? Und die Entschuldigung muss die ausdrückliche Bitte um Vergebung beinhalten. Also nicht tut mir leid oder Entschuldigung, sondern willst du mir vergeben? Damit die Person, die diese Sprache spricht, auch verzeihen kann. Denn wer um Vergebung gebeten werden will, der sehnt sich danach, dass die Beziehung von Grund auf wiederhergestellt wird. Denn die Bitte um Vergebung zeigt, dass man erkannt hat, in der Schuld des anderen zu stehen. Und da legt man die eigene Zukunft in die Hände desjenigen, an dem man schuldig geworden ist. Und der andere entscheidet dann, zu vergeben. Also Vergebung erbitten. Und wenn wir dann einander um Vergebung gebeten haben, in der Sprache, in der der Partner das braucht, aber eh dem anderen innerlich dann schon vergeben hat, dann kann man Versöhnung feiern. Dann ist es dran. Denn Vergebung ist nicht gleich Versöhnung. Zur Einsicht, dass etwas falsch gelaufen ist, braucht man den Schuldigen. Ja? Zur Vergebung braucht es nur das Opfer, dem Unrecht getan wurde. Aber zur Versöhnung braucht man beide. Ja? Also der Schuldige und das Opfer. Der Schuldige muss seinen Fehler einsehen, umkehren und sich entschuldigen. Und das Opfer muss vergeben. Dann erst ist Versöhnung möglich. Wobei Vergebung der Beginn einer möglichen Versöhnung ist. Also es ist unabdingbar. Sich zu versöhnen bedeutet, wieder eine vertrauensvolle Verbindung herzustellen. Auch wenn man nicht weiß, ob diese Verfehlung nicht erneut vorkommen wird. Und das ist eine wichtige Voraussetzung. Natürlich hofft man, dass die Verfehlung nicht wieder geschieht, aber man kann es nicht wirklich wissen. Und man darf es auch nicht wirklich erwarten. Ja, das wäre den anderen zu überfordern. Und indem man sich entschließt, sich zu versöhnen, leistet man einen großen Vertrauensvorschuss. Und der ist immer wieder nötig in unseren Beziehungen. Und dann hat man so einen Konflikt erfolgreich bewältigt, ja, wenn die Versöhnung dann stattgefunden hat. Wenn man dann emotional wieder gefestigt ist und ein geübter Konfliktbewältiger ist, dann kann man sich nach erfolgreich bewältigtem Konflikt noch fragen, ja, können wir aus dem, was jetzt passiert ist, auch noch was lernen? Können wir bestimmte Verhaltensmuster erkennen, die wir nicht wieder anlegen sollten? Gibt es irgendwelche wunde Stellen beim Partner, die man entdeckt hat und die man nach Möglichkeit nicht immer wieder triggert? Das kann man auch lernen aus einem Konflikt. Ja, das war die Bereinigung des Beziehungskonflikts. Also zuerst die eigene Bearbeitung, dann das Gespräch darüber, dann um Vergebung bitten, Vergebung gewähren und sich dann versöhnen.
Und dann, ich hoffe, ihr könnt euch noch erinnern, haben wir ja noch eine andere Art des Konfliktes. Nicht nur Beziehungskonflikt, sondern es gibt ja auch den Personenkonflikt. Und auch da, ja, liegt es daran, dass man eben nicht den anderen niedermacht, weil er halt anders ist, sondern diese Verschiedenartigkeiten, die Gewohnheiten, die Persönlichkeit etc., die man ja grundsätzlich nicht ändern kann, dass man mit dem gut umgeht. Wir bringen ja alle unsere Vergangenheit mit in die Ehe rein, unsere Familiengeschichte. Das, was wir in der Schule erlebt haben, im Beruf, in der Freizeit.
Unsere Persönlichkeit.
Unsere Persönlichkeit, die uns ja in die Wiege gelegt ist. Und da gilt es, den anderen so anzunehmen, einmal grundsätzlich, wie er ist. Könnt ihr euch noch an gestern erinnern? Ich will dich lieben und ehren, ohne Bedingungen, als Kassen. So annehmen, wie er ist. Und es ist auch gut, nicht zu interpretieren. Sprich, wenn ich irgendeine Eigenschaft am Partner entdecke, mit der ich nicht umgehen kann, dass ich mir nicht selber anfange, Gedanken darüber zu machen, warum und weshalb und wieso. Andere Autoren, wenn man in Beziehungsbüchern nachlässt, die nennen das Gedankenlesen. Wir glauben ja, wir sind ganz gut im Gedankenlesen, aber das stimmt nicht. Das geht nämlich meistens schief. Was kann man da anders machen? Verzicht auf Interpretationen. Erstens einmal bei den Tatsachen bleiben. Oftmals sage ich zu Paaren, wenn es so im Clinch geht und sie austauschen und hin und her, dann versucht man so einen Halt zu setzen und zu sagen, okay, hör mal hin, was hat der Partner jetzt genau gesagt? Das und das und das. Sage ich, okay, dann nimm ihn beim Wort. Tu nicht interpretieren, was das heißen könnte, was er damit vielleicht sagen wollte, sondern nimm ihn beim Wort. Also zum Beispiel, der sagt, ja, es tut mir eh leid, dass das passiert ist. Dann setzt ja der andere schon an. Nein, nimm ihn beim Wort. Es tut ihm leid. Nimm das an. Damit bricht man aus einem Kreislauf aus. Bei einer Interpretation fällt der nächsten Interpretation und dann ist es so ein Schlagabtausch. Dann, wir haben schon viel darüber gesprochen, einfach immer wieder, auch wenn es um die Person geht, um diese Verschiedenartigkeiten der Gewohnheiten, der Prägungen, vergebungsbereit zu sein. Jesus drückt es einmal ganz klar aus, wie er gefragt wird, ja, wie oft soll ich denn vergeben, fragt er jemand. Und Jesus sagt 7-mal, 70-mal. Und das ist ein bisschen so eine hebräische Geheimsprache. Aber 7-mal, 70-mal im biblischen Kontext heißt eigentlich unendlich viel. 7-mal, 70 ist im Hebräischen, wie wenn du so ein Zeichen hinschreibst, so ein Unendlichkeitszeichen. Immer wieder. Und das Ganze ein bisschen mit Flexibilität zu handhaben. Das hilft einfach, einen Konflikt zu vermindern, zu entschärfen. Also wenn zum Beispiel mein Partner lieber zurückgezogen lebt, ich aber ein Mensch bin, der gerne in Gesellschaft ist, dann werde ich das von Grund auf nicht ändern können. Dieses Grundsätzliche in der Persönlichkeit werde ich nicht ändern können. Aber was schon passieren kann, ist, dass sich der Zurückgezogene dann trotzdem immer wieder einmal bereit erklärt, sich aufrafft, mit mir auch was zu unternehmen, wenn ich der Unternehmenslustige bin. Flexibilität. Mich begleiten oder mir auch ja, den Gefallen zu tun, dass ich Leute einlade. Für mich ist das ein Lieblingsthema. Mein Vater war so einer, der gesagt hat, wenn ich daheim bin, will ich meine Ruhe haben. Und meine Mutter hat sehr darunter gelitten, weil sie war eigentlich ein gesellschaftlicher Mensch. Und das muss nicht sein. Wir haben nicht geheiratet, um zu leiden. Da muss man sich arrangieren, da muss man ein bisschen flexibel sein. Ja, Personenkonflikte liegen in Bereichen, in denen sich die Partner zwar einander nähern können. Wir können uns arrangieren. In einer guten Partnerschaft werden wir das auch tun. Aber, das setze ich auch an dem Punkt voran, wir werden es nicht komplett ändern können. Das wäre nämlich ein Verleugnen der eigenen Persönlichkeit. Also, ich weiß nicht, ob wir das im Plenum schon gesagt haben. Also, ich bin bekannt dafür, dass ich ein Zappelphilipp bin. Ich kann nicht ruhig sitzen. Meine Frau genießt es. Die kann stundenlang am Tisch sitzen bei einem Café und mit anderen Leuten sprechen. Trotschen, sagt man da auf Österreichisch, gell? Trotschen.
Austausch.
Und wenn ich eine halbe Stunde am Kaffeetisch sitze, ey, boah, mir zieht alles zusammen. Das ist so schlimm. Nicht, weil ich die Leute nicht schätze, die da sind, sondern oh, gehen wir lieber wegen spazieren und reden dort weiter. Oder gehen wir da auf und reden dort weiter. Und meine Frau könnte jetzt dauernd nörgeln, dass ich keine Geduld habe, dass ich nicht ruhig sitzen kann, dass ich das tue. Mittlerweile kann ich wirklich sagen, sie hat sich damit abgefunden, das ist bei mir so. Und sie ist mir nicht böse, wenn ich dann nach einer Zeit einmal aufstehe und sage, seid's mir nicht böse, ich komme gleich wieder. Dann weiß sie, drasch nur einmal eine Runde, dann kann ich mich wieder hinsetzen. Nur so als Beispiel, gell? Wie gehe ich damit um? Ich werde es nicht komplett ändern, aber man kann sich arrangieren.
Dann gibt es noch die Sachkonflikte. Das ist zum Beispiel, was für Einrichtungen nehmen wir? Wie sind die beruflichen Entscheidungen? Oder was für Auto kaufen wir? Oder wie gehen wir in der Kindererziehung um? Was ist uns da wichtig? Und das sind Konflikte, die muss man einfach verhandeln. Ja, da sollte nicht zu viel Persönliches reinkommen. Einfach miteinander verhandeln. Oder wenn man nicht auf einen grünen Zweig kommt, Rat holen bei anderen. oder sie dann gemeinsam hinsetzen und Rat holen bei Gott. Geht genauso. Ja, das sind die verschiedenen Arten von Konflikten. Und wie schon eingangs erwähnt, Konflikte haben Potenzial. Während unverarbeitete Konflikte die Partner spalten, stärken verarbeitete Konflikte die Ehe. Da gilt dann Römer 8, 28, alles muss zum Besten dienen. Ja? Auch ein Konflikt. Bei unverarbeiteten Konflikten schwelen die nicht vergebenen Verletzungen, falsche Interpretationen des Geschehenen geistern durch unser Hirn und unsere Seele und es entstehen Entfremdung und es entsteht Distanz. Ein gut gelöster Konflikt kann sogar dazu führen, dass wir uns stärker verbunden fühlen als je zuvor. Und falls wir es an einem Punkt einmal nicht schaffen sollten, zu einer Einigung zu kommen, wann die Fronten so verhärtet sind und sich keine Lösungsmöglichkeit am Horizont abzeichnet, dann holt euch Hilfe von außen. Das ist kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist ein Zeichen von Stärke. Und es ist ein Zeichen dafür, dass euch was an eurer Partnerschaft liegt und dass ihr sie fortsetzen wollt. Wenn ein Konflikt ausbricht, freut euch. Denn eure Beziehung ist noch am Leben.
Ja, das stimmt. Leute, die komplett abgeschlossen haben miteinander, die haben keine Konflikte mehr.
Genau. Es ist besser als alle Resignation und alle Gleichgültigkeit, ist es, einen ordentlichen Konflikt auszutragen. Und wie gesagt, es birgt die Möglichkeit in sich, dass man sich nachher näher ist als je zuvor. Und um dieses Nahe und ganz Nahe kommen, geht es dann heute Nachmittag weiter.